Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Horst Seehofer braucht Aufmerksamkeit. Und weil er ein Profipolitiker ist, weiß er auch, wie man das am besten macht. Er setzt eine Duftmarke als neuer Innenminister. Und er haut ein Statement raus, über das im Moment alle sprechen und diskutieren und das wir uns auch gerne nochmal einordnen lassen wollen von unserer Korrespondentin in Berlin. In diesem Update vom Freitag, dem 16. März. Jan Böhmermann, der hat es in unsere Nachrichten geschafft. Ja, nicht zum ersten Mal. Aber diesmal sind wir selber Thema, also der Deutschlandfunk. Und irgendwie damit auch eine Nachricht für Jan Böhmermann. Und das alles nur, weil der Lauch und das Neo-Magazin Royal ein Browser-Add-on gebastelt haben. Und was das angerichtet hat, uiuiuiuiui. Auch das werdet ihr noch erfahren. Außerdem klären wir auf, warum der Aktienkurs von Snapchat wegen Rihanna nach unten ausgeschlagen hat. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß bei der Podcast-Ausgabe vom Update.
Deutschlandfunk Nova.
Ey, das ist mittlerweile 8 Jahre her und wir diskutieren wegen Horst Seehofer immer noch beziehungsweise schon wieder drüber.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Das hat Christian Wulff gesagt, Ex-Bundespräsident, und zwar 2010. Der neue Innenminister Horst Seehofer, der findet, nö. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Aber die Muslime, das hat er eben auch noch hinzugefügt, die gehören schon dazu.
Ich pflege in Interviews authentisch zu sein. Und zwar die Meinungen wiederzugeben, die ich seit Jahren vertrete.
Gut, jetzt sind wir verwirrt und ich nehme an, nicht nur wir. Und deshalb fragen wir mal nach bei Gudula Geuter, unserer Hauptstadtkorrespondentin. Gudula, es leben 4 Millionen Muslime ungefähr in Deutschland. Die gehören also dazu, ihr Glaube aber nicht?
Ja, das kann man sich fragen. Die Frage ist, welchen Inhalt kann so ein Satz überhaupt haben? Also eine Möglichkeit ist, dass man das historisch oder kulturgeschichtlich anschaut, aber Geschichte ist offenbar nicht gemeint. Das war übrigens auch bei Christian Wulff damals nicht gemeint, denn der hatte gesagt, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland, was die Kritiker dieses Satzes gerne weglassen. Bei Horst Seehofer ist es jetzt in dem Interview etwas ambivalent. Er sagt, Deutschland sei durch das Christentum geprägt, aber offenbar ist die Gegenwart gemeint. Und nicht die historische Prägung, denn er sagt ja auch, man sollte nicht aus falscher Rücksichtnahme landestypische Traditionen und Gebräuche aufgeben, wie auch immer das fordern mag. Gestern gab es, das passt ganz gut dazu, eine Pressekonferenz von muslimischen Verbänden. Die haben schwere und wenig belegte Vorwürfe erhoben von mangelnder Solidarität nach den Anschlägen auf Moscheen. Und dabei fiel auch immer wieder der Satz, es sind deutsche Gotteshäuser, die da angegriffen werden. Und das ist vielleicht die Frage, an die er sich wirklich entscheidet. Das ist der Unterschied zwischen Muslimen und Moscheen. Und natürlich sind das deutsche Gotteshäuser, wenn sie nicht gerade von der Türkei aufgestellt worden.
Worum geht's Horst Seehofer denn dann als neuer Innenminister? Also wollte der jetzt einfach mal eine Duftmarke setzen, auch als Heimatminister?
Ja, eine Duftmarke wollte er sicherlich setzen, sei es als Innenminister, als Heimatminister oder auch als Bayer, denn die bayerischen Landtagswahlen stehen an. Dieses Heimatminister ist ja ein schillernder Begriff. Seehofer selbst sagt ja, das soll nicht Dirndl und Lederhosen sein, sondern Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland. Da liegt also auch was Materielles, Finanzielles drin. Aber das hier klingt nach eben wirklich Duftmarke. Und dabei muss man aber eben auch bedenken, er ist auch Innenminister. Und das haben Amtsvorgänger auch verstanden als Minister für gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Es gibt ja jetzt viel Kritik an Seehofer und die Kanzlerin widerspricht ihm ja mittlerweile auch.
Inzwischen leben 4 Millionen Muslime in Deutschland und sie üben hier auch ihre Religion aus und diese Muslime gehören auch zu Deutschland und genauso gehört ihre Religion damit zu Deutschland, also auch der Islam.
Mit dem Hinweis, das hat sie auch noch gesagt, dass der Islam natürlich grundgesetzkonform sein muss. Von der AfD bekommt Seehofer, das ist jetzt nicht besonders überraschend, viel Zustimmung. Ist das denn jetzt schon die Taktik, also Stimmen vom rechten Rand zurückzubekommen?
Ja, das ist ja keine neue Taktik. Übrigens ist auch dieser Satz nicht neu. Das ist ein alter CSU-Satz, den Seehofer da gesagt hat. Dass er ihn jetzt als Innenminister gesagt hat, ist das Neue. Die Frage ist ja alt, ob man damit die Stimmen vom rechten Rand abfischt oder ob die Leute dann nicht glauben, sie wählen lieber das Original, das ja nun eben gesellschaftsfähig wird, wenn selbst der Bundesinnenminister solche Sachen sagt. Übrigens auch nicht als erster Bundesinnenminister. Hans-Peter Friedrich hat was Ähnliches auch schon mal gesagt, auch relativ bald nach Amtsantritt. Wenn man sich die Bundesländer anschaut, dann sind es gerade die Bundesländer, in denen die CDU oder die Union, eben auch die CSU, sehr weit rechts steht, wo die Union auch verliert. Das sind Bayern und Sachsen besonders, während im Norden etwa mit einem liberaleren Kurs die CDU größeren Erfolg hat. Weiß man natürlich nicht, was ist die Henne, was ist das Ei. Ich glaube, es funktioniert nicht, auf diese Weise Stimmen vom rechten Rand abzufischen.
Dann, Gudula, ich hätte gerne noch mal eine Einschätzung von dir, eine Einordnung. Also, was bringt diese Diskussion denn zum jetzigen Zeitpunkt? Oder geht es nicht um was anderes? Also, müssten wir nicht vielleicht eher diskutieren über ein Werteverständnis und nach welchen Regeln wir zusammenleben wollen?
Diese Diskussion bringt nichts. Sie ist überflüssig, wie es in Bayern heißt, wie ein zweiter Kropf. Thomas de Maizière hat irgendwann auf die Frage auch schon nicht mehr geantwortet, weil er gesagt hat, er springt über dieses Stöckchen nicht mehr. Das finde ich sehr vernünftig, weil der Satz einfach durch die Diskussion vergiftet ist. Egal, wie rum man es dreht, es ist nur noch eine Positionsbestimmung. Und natürlich müsste man über anderes reden. Auch Horst Seehofer hat ja in dem Interview gesagt, dass er die Islamkonferenz fortführen will. Das ist aber natürlich nur das eine. Wir müssen außerdem uns eben nochmal neu klar werden, weil wir einfach jetzt anders zusammengesetzt sind, darüber, was uns wichtig ist, was wir wollen. De Maizière hat gesagt, wir schauen uns in die Augen und geben uns die Hand. Ich weiß nicht, ob das alle unterschreiben würden. Das heißt, wenn dieses Wort nicht auch so vergiftet wäre, dann bräuchte man vielleicht allenfalls eine Leitkulturdebatte, aber nicht die Debatte darüber, ob der Islam nun zu Deutschland gehört oder nicht.
Horst Seehofer hat eine Duftmarke gesetzt und in Frage gestellt, ob der Islam zu Deutschland gehört. Überflüssige Diskussion, so schätzt das unsere Korrespondentin in Berlin, Gudula Geuter, ein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das ist schon blöd. Da wird in der Nachbarwohnung oben drüber das Badezimmer saniert, inklusive Boden. Aber für die Leute, die in der Wohnung unten drunter wohnen, ist es nach der Sanierung sogar noch lauter als vorher. Und deshalb gab es eine Klage. Die ging bis vor den Bundesgerichtshof und der hat heute geurteilt, wer saniert, ist nicht dazu verpflichtet, auch den Schallschutz zu verbessern. Okay, jetzt muss man sagen, WG-Partys finden selten bis gar nicht im Badezimmer statt. Trotzdem, laut den Nachbarn, ist ja so ein Dauerthema, ne? Jeder, wirklich jeder kennt dazu irgendeine andere irre Geschichte. Wie laut man selbst sein darf und wie leise die anderen am besten sein sollten, das hat mir Ulrich Ruppertz vom Deutschen Mieterbund erklärt. Herr Ruppertz, also ich meine, niemand kann ohne Geräusche wohnen. Das geht einfach nicht. Wie laut darf ich denn in meiner eigenen Wohnung sein?
Also man darf sich in seiner eigenen Wohnung ganz normal bewegen und muss da auch nicht besonders Obacht geben. Allerdings, jeder, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt, muss wissen, es gibt hier das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme und das bedeutet letztendlich so wenig Lärm wie möglich.
Und Rücksichtnahme kann aber dann auch jeder im Zweifelsfall für sich selbst individuell definieren, oder?
Ja, natürlich. Die Grenzen sind natürlich fließend. Je nachdem, an welche Nachbarn gerät, hat man auch schnell Ärger rund um das Thema, du wohnst zu laut oder Lärm oder halt dich zurück. Aber hier gilt, ich darf in meiner Wohnung von einem Zimmer zum anderen gehen, ich muss keine Pantoffeln anziehen, ich darf nachts die Toilette benutzen, gegebenenfalls auch duschen oder baden. Normales Wohnen ist mir ohne weiteres erlaubt.
Gehen wir mal davon aus, meine Nachbarn nerven, weil die ständig die Türen schlagen. Ich höre das irgendwie oben in meiner Wohnung. Die schreien auch manchmal rum. Die hören regelmäßig am Wochenende laut Musik. Wie lang muss ich das eigentlich aushalten?
Ich fange mit der einfachsten Sache an. Das ist das laute Musik hören, abends oder nachts. Da gibt es eine klare Regelung und die sagt, ab 22 Uhr ist Nachtruhe. Und Nachtruhe bedeutet, außerhalb der Wohnung darf eigentlich nichts mehr zu hören sein. Demzufolge nächtliche Ruhestörungen durch Musik oder sonstige technische Einrichtungen ist verboten. Bei den schlagenden Türen ist es immer so eine Geschichte, weil natürlich kann ich erwarten, dass meine Nachbarn nicht permanent die Türen schlagen. Aber sicherlich wird jeder auch wissen, dass einem schon mal die Tür aus der Hand fallen kann, gerade wenn Durchzug ist oder sonst was. Schwieriges Thema, ist auch sicherlich schwierig nachzuweisen, dass es ständig zu Türen knallen und Türen schlagen kommt.
Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, gerade wenn es ums Thema laute Musik geht, ne, dann kann man erstmal versuchen, in so einer Goodwill-Aktion zum Nachbarn, zur Nachbarin hinzugehen und mit denen ganz vernünftig zu reden. So, jetzt habe ich das gemacht und trotzdem ist an den folgenden Wochenenden wieder Remi-Demi unter mir in der Bude. Was mache ich denn da? Wie lange muss ich das überhaupt aushalten?
Also ich muss es einmal aushalten und dann muss ich mit den Nachbarn reden. Wenn sich das nicht, deren Verhalten nicht ändert, kann ich mich als Mieter an meinen Vermieter wenden und kann ihn auffordern, dafür zu sorgen, dass sich meine Nachbarn an Gesetz, Hausordnung und Mietvertrag halten. Und das bedeutet Nachtruhe ab 22 Uhr. Der Vermieter hat die Möglichkeit, diese Nachbarn abzumahnen. Er kann ihnen notfalls mit Kündigung drohen. Und wenn ich nicht auf diese Schiene Vermieter setzen will, ich kann, wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil mein Nachbar lautstark feiert, auch natürlich die Polizei anrufen.
Was sind denn eigentlich so Ihre allgemeinen Erfahrungen jetzt beim Mieterbund? Sind solche Nachbarschaftsstreitigkeiten, so nenne ich es jetzt nochmal, ist das was, was man relativ gut irgendwie erstmal untereinander verhandeln kann? Oder was haben Sie da für Erfahrungswerte?
Also das Nachbarschaftsstreitigkeiten sind Fälle, die man eigentlich untereinander verhandeln muss, weil letztendlich hilft es relativ wenig, zu versuchen, den Nachbarn zu einem ruhigen Nachbarn in Anführungszeichen zu erziehen, mithilfe von Anzeigen und Polizei. Das geht letztendlich nur durch Überzeugung, dass man miteinander redet, dass man vielleicht auch mal, wenn es extrem laut in der anderen Wohnung ist, dass man den Nachbarn bittet, mal runterzukommen, und damit er sich in der eigenen Wohnung, in der Wohnung anhören kann, wie es aus seiner Wohnung schallt. Letztendlich gibt es wenig Alternativen zu der Möglichkeit, sich mit dem Nachbarn zu verständigen. Alles andere bietet möglicherweise nur kurzfristig Erfolg, aber dauerhaft ist die Lösung im Reden mit Nachbarn.
Ja, das klingt so in der Theorie natürlich ganz gut. Praktisch, ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal die Erfahrung gemacht. Ist eben manchmal ein bisschen schwierig.
Es dauert manchmal. Es kehrt immer alles wieder.
Manchmal. Aber nie die Hoffnung aufgeben. Nein. Ulrich Roberts vom Deutschen Mieterbund mit einem Überblick, wie laut oder leise man wohnen darf oder sollte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ändert sich für uns mit der neuen Regierung? Gerade bei Themen wie Arbeit, Migration, Wohnen, Bildung oder Netzthemen. Das Ergebnis hört ihr schon die vergangenen Tage immer bei uns im Update. Heute wollen wir mal gucken, was in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik im Koalitionsvertrag drin steckt. Klaus Remme ist unser Hauptstadtkorrespondent und mit ihm habe ich darüber gesprochen, was dieser Koalitionsvertrag beinhaltet. Und zwar will die neue Regierung ja auch wieder mehr Geld in Verteidigung und Entwicklungshilfe stecken. Was findet man denn dazu im Koalitionsvertrag?
Also insgesamt muss man sich, glaube ich, vor Augen halten, dass dieser Bereich Außen- und Sicherheitspolitik nicht der strittigste Bereich war zwischen SPD und Union. Mit einer Ausnahme, und das ist der Bereich, den du gerade angesprochen hast, nämlich die Ausgaben für die Verteidigung. Denn das haben wir ja in den letzten Jahren mitbekommen. Immer wieder wurde über das sogenannte 2%-Ziel der NATO gestritten, der Verpflichtung, auf dieses Ziel hinzuarbeiten und entsprechend Mittel zur Verfügung zu stellen. Das hat Deutschland bisher nicht geschafft und das wird Deutschland auch in Zukunft nicht erreichen. Das steht schon fest. Und gleichzeitig ist ein zweites Ziel wichtig. Auch das ist international festgeschrieben. Es ist die sogenannte ODA-Quote. Da geht es um die Ausgaben für die Entwicklungshilfe. Diese sollen 0,7% des BIP, des Bruttoinlandprodukts, betragen. Auch da kommen wir nicht ganz hin. Im Moment sind bei 0,5 etwas. Und was in diesem Koalitionsvertrag gemacht wurde, das hat die SPD vor allen Dingen vorangetrieben. Diese beiden Dinge wurden gekoppelt. Die SPD, die ein bisschen skeptisch war, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben, hat gesagt, wenn wir da schon zustimmen, dann wollen wir, dass jeder Euro, der in den einen Bereich fließt, auch in die Entwicklungshilfe fließt. Und insofern ist die Kopplung entstanden. Im Koalitionsvertrag selbst sind zunächst einmal im Finanzrahmen nur 2 zusätzliche Milliarden eingeplant, jeweils eine für den einen und für den anderen Bereich. Aber es ist völlig klar, damit kommt die Bundeswehr nicht aus. Auch die ODA-Quote kann damit nicht gehalten werden. Und insofern sind zusätzliche Milliarden, die noch nicht beziffert wurden, prioritär eingeplant.
Wenn wir schon über dieses Thema Verteidigung sprechen, müssen wir auch noch sprechen über die Kampfeinsätze der Bundeswehr. Was ist da schon vereinbart?
Also ich sage mal etwas allgemeiner, die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ich will einige wichtige aus dem Koalitionsvertrag nennen. Das wurde auch relativ konkret festgeschrieben. Der Einsatz in Afghanistan wird verlängert, sagt die Große Koalition. Und die Zahl der deutschen Soldaten, die zum Schutz der Ausbilder, das ist ja das, was wir dort machen, der Ausbilder eingesetzt werden, wird erhöht. Was den Irak angeht, die Ausbildung der kurdischen Peschmerga wird beendet und das Anti-IS-Mandat, an dem wir beteiligt sind, wird entwickelt. Ich würde sagen ausgeweitet, geografisch auf den gesamten Irak. Die Personalobergrenze etwas geringer.
Beim Punkt Waffenexporte, da heißt es, es soll eine Einschränkung geben. Was heißt denn Einschränkung und wie glaubhaft ist das?
Na, die beiden haben sich vorgenommen, weil das auch immer ein Zankapfel war in den vergangenen Jahren. Vor allem die SPD kann eben mit diesem Thema sehr, sehr schwer leben, kommt schnell in Glaubwürdigkeitsschwierigkeiten öffentlich. Die Einschränkung von Lieferungen in sogenannte Drittstaaten weiter zu verschärfen, das sind alles Lieferungen in Staaten außerhalb von NATO und NATO-gleichgestellten Ländern, wie zum Beispiel der Europäischen Union. Wenn wir die mal rausnehmen und es geht in Gebiete, Länder wie zum Beispiel die Golfstaaten, da sollen die Richtlinien verschärft werden. Ein überraschendes Ergebnis der Sondierung will ich konkret nennen. Da hieß es in dem Sondierungspapier, keine Ausfuhren an Länder, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Ungewöhnlich konkret für einen solchen Vertrag. Und diese Formulierung hat im Wesentlichen überlebt, mit einer Ausnahme. Bezieht sich auf einen großen Auftrag von Patrouillenbooten für Saudi-Arabien. Diese werden in Mecklenburg-Vorpommern zurzeit produziert, in der Peenewerft. Und durch einen Passus ist sichergestellt, dass dieser Auftrag nicht in Gefahr ist.
Jetzt haben wir ja einen neuen Außenminister, nämlich Heiko Maas. Was ist deine Einschätzung? Also vor welchen Herausforderungen steht er jetzt und was kann er vielleicht auch jetzt schon oder noch so neu im Amt schon ganz gut meistern?
Es ist völlig klar, als Justizminister hatte er den einen oder anderen Berührungspunkt mit der Außenpolitik, aber das war gering. Er muss sich in die gesamte Palette einarbeiten. Wenn ich die ersten Aussagen von ihm sehe, dann muss ich sagen, er hat die Ukraine betont, ein Test für die End- und Geschlossenheit des Westens. Das ist so ein Zitat, das hängen geblieben ist. Den hohen Stellenwert, den er den deutsch-israelischen Beziehungen einräumt, Stichwort bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen, sagte er vorgestern. Letzter Satz zum Koalitionsvertrag. Ich bin überrascht, wie wenig in diesem Vertrag zum Thema China steht. Es sind ganz viele Regionen als Überschriften im Kapitel jeweils aufgelistet. China fehlt, ist subsummiert unter Asien. 16 Zeilen, viel Allgemeines. Und ich glaube, darin steckt eine Gefahr. Der Amtsvorgänger, der bisherige Außenminister, hat davor gewarnt, Sigmar Gabriel. Bei der Sicherheitskonferenz in München hat er gesagt, hier existiert eine Systemkonkurrenz. Und China ist im Moment offenbar der einzige Staat, der hier eine wirklich strategische Idee hat.
Den kompletten GroKo-Check der letzten beiden Wochen, den findet ihr natürlich auch bei uns, deutschlandfunknova.de. Alle Fakten und Ergebnisse zusammengestellt zum Nachlesen oder Nachhören. Bedient euch bitte.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Das renommierte US-Magazin National Geographic hat seine Vergangenheit aufgearbeitet und ist dabei auf ziemlich viel Rassismus gestoßen. Die Herausgeberin Susan Goldberg schreibt in der April-Ausgabe, dass die eigene Berichterstattung über Jahrzehnte hinweg rassistisch war. Die neue Ausgabe konzentriert sich auf das Thema Rasse, deshalb wollte man bei sich selbst anfangen. National Geographic hat den Historiker John Edwin Mason damit beauftragt, das Archiv zu durchsuchen. Das reicht immerhin 130 Jahre zurück. Mason belegt nicht nur an vielen Beispielen, wie Menschen in dem Magazin oft als Trophäen dargestellt wurden, sondern auch, wie diese Art und Weise der Berichterstattung die Wahrnehmung der Abonnenten prägte. Urbane, gebildete Schwarze kämen im Grunde nie vor. Oft seien Schwarze als primitiv, technologiefern, unbekleidet oder gar als Wilde dargestellt worden. Und das bis in die 70er Jahre. Das Gelée Royal der Bienen ist ein höchst exklusiver Saft. Nur spätere Königinnen bekommen ihn. Schon länger wird vermutet, dass erst dieser Futtersaft aus gewöhnlichen Bienenlarven Königinnen macht. Japanische Wissenschaftler wollten vor einigen Jahren auch den Stoff entdeckt haben, der dafür direkt verantwortlich sein soll. Royal Lactin. Es ist der Hauptbestandteil von Gelée Royal. Inzwischen ist zwar widerlegt, dass speziell das Royal Lactin aus normalen Bienen Königinnen macht. Der Stoff hat aber eine andere wichtige Funktion. Er verhindert, dass die Königinnenlarven aus ihren Zellen herausfallen. Sie entwickeln sich nämlich an der Decke hängend und kleben quasi im Gelée Royal fest. Die Forscher der MLU in Halle schreiben, funktioniert das nur, weil in der Zelle ein leicht saurer pH-Wert herrscht. Nur unter diesen Bedingungen wird das Royal Lactin so zähflüssig, dass es als Kleber dient. Die Grippewelle hat Deutschland immer noch fest im Griff. In der letzten Woche gab es 46.400 bestätigte Fälle. Das meldet das Robert-Koch-Institut. In der Woche davor hatte die Arbeitsgemeinschaft Influenza rund 42.400 Fälle gemeldet. Insgesamt sind in dieser Saison schon mehr als 215.000 Menschen nachweislich an Grippe erkrankt. Weil aber nicht von jedem Patienten Erregerproben analysiert werden, liegt die tatsächliche Zahl noch deutlich höher. Die Grippewelle macht sich an vielen Stellen des öffentlichen Lebens bemerkbar. Zum Beispiel kann es zu Ausfällen bei Bussen und Straßenbahnen kommen, weil so viele Mitarbeiter erkrankt sind. Stadtverwaltungen müssen vorübergehend zumachen und Krankenhäuser nehmen nur noch absolute Notfälle auf, weil sie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rihanna sagt löschen und ihre Fans, die machen das dann auch. Es klingt ein bisschen größenwahnsinnig, ich weiß, aber es ist so. Rihanna ist nämlich sauer auf Snapchat und deshalb hat sie ihre Fans aufgefordert, die App einfach zu löschen. Und was passiert? Der Aktienkurs von Snapchat ist richtig runtergegangen um 5%. Was das für das Unternehmen bedeutet und warum Rihanna so sauer ist, Jörg Brunsmann ist Wirtschaftsjournalist und der kann uns bei der Beantwortung dieser Fragen gerne weiterhelfen. Jörg, also fangen wir mal an. Warum genau ist Rihanna denn so auf 180?
Ja, das lag an der Werbung für ein Online-Spiel. Dieses Spiel heißt, was würdest du lieber machen? Und die Frage in der Anzeige war, würdest du lieber Rihanna schlagen oder Chris Brown boxen? Also schon mal ziemlich geschmacklos, finde ich, Gewalt einfach so in den Mittelpunkt zu setzen. Aber wenn man jetzt auch noch weiß, dass Rihanna vor fast 10 Jahren von Chris Brown krankenhausreif geschlagen wurde, dann fragt man sich wirklich, was sich die Macher dieser Anzeige dabei gedacht haben. Rihanna hat das aufgegriffen, Snapchat vorgeworfen, sie würden häusliche Gewalt und die Opfer solcher Gewalt damit lächeln. Machen.
Ja, und sie hat ja dann eben auch noch geschrieben, man sollte Snapchat löschen. Und das hatte eben wirklich Folgen. Also der Aktienkurs von Snapchat ist teilweise um fast 5% eingebrochen. Das ist schon viel, ne?
Ja, wobei die 5%, das klingt ja erstmal gar nicht so dramatisch. Wirklich heftig wird es, wenn wir uns mal angucken, was das eigentlich in Dollar bedeutet. Wir reden da nämlich über irgendwas von 1 Milliarde Dollar, die von Rihanna mal quasi in Luft aufgelöst wurden. Die Sache ist, dass die Anleger von Snapchat, das ist das Entscheidende, total nervös sind. Die Firma hat bis heute nämlich noch nie Gewinn gemacht. Und wenn das jetzt nicht klappt, bei fast 190 Millionen Nutzern, ja, ich meine, wie soll es denn dann gehen, fragen sich alle. Investoren, die haben ja immer Schiss, einen Trend zu verschlafen. Deshalb haben viele Geld erstmal in Snapchat investiert, aber noch mehr Schiss haben die Anleger, ihr Geld dabei zu verlieren und deshalb machen sich so kleine Sachen, eigentlich kleine Sachen, wie jetzt bei Rihanna dann direkt mal bemerkbar. Jeder von den Aktionären guckt ständig nach links und rechts, verkauft da jetzt vielleicht einer, steigt da einer aus und wenn es so ist, dann rennen ganz viele direkt hinterher und verkaufen auch und dann passiert es wie jetzt, dann geht der Kurs in den Keller.
Ist Snapchat denn da jetzt besonders anfällig? Also ich kann mich dran erinnern, irgendwie vor kurzem gab es auch noch so eine Kiste, so eine Geschichte, da ging es auch schon mal nach unten für die, ne?
Snapchat hat echt genau die Probleme, vor denen viele sich vor dem Börsengang gewarnt haben. Es gab viele, die haben gesagt, ihr seid eigentlich noch nicht so weit, wartet doch ein bisschen, baut euer Geschäftsmodell noch richtig auf. Ich meine, es kommt ja mittlerweile mit der Werbung Geld rein, aber eben zu wenig. Also wird da hektisch an irgendwelchen Schrauben gedreht. Zuletzt haben sie die App deutlich verändert und das ist die Geschichte, wo du sagst, da war doch schon mal was, genau. Mhm. Kylie Jenner, die Halbschwester von Kim Kardashian, die hat gesagt, sie will Snapchat jetzt nicht mehr nutzen, weil sie dieses neue Design nicht so toll findet. Dummerweise hat die Frau sehr viele Follower und da ist auch gleich der Aktienkurs durchgesackt. Das hat das Unternehmen dann mal eben 1,7 Milliarden Dollar gekostet. Ich meine, es liegt auch ein bisschen daran, dass Snapchat eine Besonderheit hat, dass das so ein richtiges Bling-Bling-Netzwerk geworden ist. Viele Leute sind bei Snapchat, weil einzelne Stars da sind. Und in dem Moment, wo diese Stars abhauen, da würde Snapchat für Millionen Leute auch uninteressant. Das kann anderen Netzwerken so nicht passieren. Guck auf WhatsApp zum Beispiel, das nutzen die meisten Menschen, um sich mit Freunden, mit der Familie auszutauschen. Also ob Rihanna oder Katy Perry oder wer auch immer da auch sind, ob die darüber kommunizieren, ist völlig Wumpe.
Ja, ich überlege jetzt auch gerade, also wie ist das bei anderen Netzwerken oder wie wäre es da? Also was würde passieren, nehmen wir das prominenteste Beispiel, also was würde passieren, wenn Donald Trump aufhören würde zu twittern?
Ja, Trump wäre echt so ein Ding. Ich bin mir sicher, da wird der Aktienkurs von Twitter richtig abschmieren. Trump ist einfach eins der Alpha-Tierchen bei Twitter. Am schlimmsten wäre es eigentlich, wenn er nicht gleich komplett aufhört zu twittern, irgendwas hinauszublasen in die Welt, sondern wenn er zum anderen Netzwerk gehen würde. Ich meine, der Mann hat mehr als 49 Millionen Follower und wenn die alle mitgehen zum neuen Netzwerk, da hätte es mit einem Schlag, hätte Twitter dann gleich eine riesen Konkurrenz neben sich.
Können sich die Netzwerke denn gegen sowas schützen? Also das kann ja schon existenzbedrohend werden.
Also ich glaube, mit so der obersten Riege wie Trump oder Rihanna wird das nicht funktionieren. Dass man sich schützt, dass man die irgendwie an sich binden kann. Die wollen selbst sagen, wo es lang geht. Aber ich denke jetzt so an B- oder C-Prominenz. Hier in Deutschland, stell dir vor, wir nehmen mal Dieter Bohlen und Bastian Pastewka. Jetzt exklusiv bei, was weiß ich, Instagram oder nehmen wir das neue Netzwerk Vero, über das alle reden. Ich meine, beim Fernsehen ist es ja auch so. Die Stars haben Verträge. Bohlen ist fest mit RTL verkuppelt. Warum sollte das in den sozialen Medien anders sein?
Der Vorteil bei Twitter, wenn Trump nicht mehr da wäre, wir hätten dann auch endlich mal wieder unsere Ruhe. Rihanna hat die Snapchat-Aktie abstürzen lassen, weil sie sauer ist auf eine Werbeaktion. Infos und Hintergründe dazu von Jörg Brunsmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer noch ein bisschen Unterstützung braucht oder sich gut informieren möchte zu wahren Fakten über Rechtspopulisten, der kann sich den Deepfake-Cater runterladen und damit seinen Browser erweitern. Das ist so ein Add-on und dieses Add-on kommt vom Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Und ja, das hat selbst bei ihm heute für ziemlich gute Laune gesorgt. Bei Twitter hat er nämlich geschrieben, ehrlich, ich kann den Namen Böhmermann seit Jahren nicht mehr sehen, aber dieser Artikel ist wirklich lustig. Und mit diesem Artikel meint er niemand Geringeren als den Deutschlandfunk, zu dem wir ja auch gehören, ne? One Big Family, ist doch logisch. Unser Reporter Sebastian Rams hat die ganze Geschichte dazu. Sebastian, was ist denn da los?
Ja, also, unsere Nachrichtenredaktion hat heute einen Artikel mit dem Titel Böhmermann sorgt für Aufregung beim Deutschlandfunk online gestellt. Der Grund, ein Hörer des Deutschlandfunks hatte kritisiert, dass in einem verschriftlichten Interview vom 3. März US-Präsident Donald Trump den Zusatz »der gerne Behinderte nachäfft« bekam. Weil dieser Zusatz aber in Klammern in diesem Artikel dargestellt war, kam der Hörer zu der Überzeugung, dass das wahrscheinlich keiner der Interviewpartner selbst gesagt hätte, sondern wohl eine redaktionelle Meinungsäußerung sei. Und um den Zusatz auch zu beweisen, hatte der Hörer der Redaktion dann einen Screenshot davon geschickt.
Und das ist jetzt die entscheidende Stelle. Da kommt nämlich der Defecator ins Spiel, ne?
Ganz genau. Der Hörer hatte zwar recht, den Zusatz über Trump, der gerne Behinderte nachäfft, hatte keiner der Interviewpartner geäußert. Es war aber auch kein redaktionelles Statement. Es war der
Defecator. Defecator, der Defecator.
Also, keine Angst vor englischen Fantasieausdrücken, da ist alles möglich. Und der Defecator, der im Webstore des Chrome-Browsers als Spaßerweiterung und Teil der Sendung bezeichnet wird, funktioniert so. Einmal im Browser installiert, durchsucht das Programm automatisch aufgerufene Websites nach Schlüsselwörtern und ergänzt die dann um den eigenen Text.
Okay.
Zum Beispiel bekommt der Name von Neubundesinnenminister Horst Seehofer den Zusatz, in Klammern dann auch dargestellt, will sich bis zur letzten Patrone gegen Einwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren.
Und das Programm deckt sich diese Zusätze einfach selber aus, oder was?
Nein, ganz im Gegenteil. Er gibt Inhalte wieder, die die betreffende Person wirklich mal von sich gegeben haben. So auch bei Horst Seehofer.
Wogegen wir größte Vorbehalte und Bedenken haben und da werden wir uns in der Berliner Koalition sträuben bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen.
Tja, hört, hört, ein Auftritt von Horst Seehofer beim politischen Aschermittwoch der CSU im Jahr 2011. Und den nächsten Beweis der einwandfreien Funktionalität des Defecator hören wir jetzt US-Präsident Donald Trump, der anscheinend wirklich gerne Behinderte nachäfft.
Nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Maybe that's what I said. I don't know what I said. I don't remember.
Ich erinnere mich an diesen Ausschnitt. Der hat ja dann auch noch so irgendwie so ganz hässlich mit den Armen gewedelt. Ne?
Richtig, das war bei einem Wahlkampfauftritt 2015 in South Carolina, auf dem er den körperbehinderten Journalisten Serge Kowalewski sowohl stimmlich, wie wir gehört haben, als auch, du sprichst es an, mit Gestik und Mimik nachgeäfft hatte.
Das heißt, wir können die Deutschlandfunk-Nova-Redaktion von Fake-News-Vorwürfen, die ja schon mal schnell kommen, freisprechen. Ne?
Wir dürfen und wir müssen, Sonja, von unserer Seite alles korrekt abgelaufen. Vielmehr ist die Verwirrung ein gutes Beispiel dafür, dass man sich immer gut daran erinnern sollte, was für Programme man sich denn auf den Rechner holt oder ob man den Partner, die Partnerin auch immer einfach so ohne Passwortschutz dranlassen sollte. Denn der Defecator birgt, wie wir sehen, das Potenzial, den User ein bisschen zu verwirren oder im schlimmsten Fall zu beunruhigen, wenn man eben vergisst, ihn überhaupt mal installiert zu haben. Das Ganze gibt es nämlich schon ziemlich genau ein Jahr. Da schwächelt die Erinnerung manchmal, kenne ich auch. Aber wer jetzt noch ein bisschen Anschauungsmaterial benötigt, ist das Ding was für mich oder nicht, der geht einfach auf unsere Seite deutschlandfunknova.de und findet unter der Rubrik Nachrichten unsere Meldung zum Thema nebst selbsterklärender Bebilderung.
deutschlandfunknova.de, generell natürlich eine sehr, sehr gute Adresse.
Fantastisch.
Also Infos zu der ganzen Geschichte zum Defecator und den Nachrichten habt ihr bekommen bei uns deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.